Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn, ich sende einen schönen Gruß in die Gartenstadt und freue mich, dass du heute dabei bist und dir diese Folge anhörst. Heute gibt es wieder eine interessante Geschichte aus Hahn, nämlich von Nina Köhler, die nebenberuflich Biografiearbeit im weitesten Sinne anbietet. Nina ist gelernte Erzieherin und Theaterpädagogin und du kannst in ihren unterschiedlichen Workshops Familienbiografie erleben. Mich hat dieses Thema wirklich sehr fasziniert und ich kannte es vor diesem Gespräch auch noch gar nicht. Bleib jetzt dabei und höre, welchen Einfluss deine Ahnen auf dein jetziges Leben haben. Ja, hallo Nina, schönen guten Abend und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich auf deine Geschichte, denn du lebst in Hahn, arbeitest in Hahn und bietest in Hahn, ja, ich finde was ganz Besonderes an, nämlich Familienbiografie erleben. Und das ist auch das Thema, über das wir heute gemeinsam sprechen. Ich sag mal so, das ist so heute deine Geschichte, die mich interessiert in dieser Folge. Ja, Nina, erzähl doch mal so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer und natürlich auch für mich. Wie bist du dazu gekommen?
Tja, also ich arbeite hauptberuflich als Erzieherin im Kindergarten und dadurch habe ich mich schon immer für Familien und das System Familie interessiert, weil es für mich nie nur das Kind gab, sondern immer im System Familie, im System Kindergarten. Und ja, dann habe ich schon ziemlich früh angefangen, mir ziemlich viel über systemische Familientherapie und Familientherapie anzulesen und ja, habe da ein ganz gutes Grundbasiswissen für meine Arbeit entwickelt und ja, mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, also kann schon sagen, ich bin eine Erzieherin mit Erfahrung und ja, durch die ganzen Elterngespräche, die man so führt, ja, und die dann Eltern tatsächlich auch weiterbringen oder die Tipps, die annehmen können, möchte man selber sich auch weiterbilden und fortbilden. Und dann habe ich halt was gesucht, was so in dem Bereich für mich bei der Arbeit auch ganz spannend sein kann und bin zum familienbiografischen Coaching gekommen.
Okay, was das ist, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein und steigen tiefer ein. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen damit beschäftigt, aber aus einem ganz anderen Punkt, erzähle ich auch gleich warum. Aber nochmal zu diesem System. Ne? Mhm. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Also das erste Mal, das war glaube ich hier Folge 3 bei mir im Podcast mit der Kathrine van Riesenbeck, die ja auch Coach ist und Psychotherapeutin. Und die hatte damals schon gesagt, jeder ist ein in sich geschlossenes System, so wie ich es noch richtig in Erinnerung habe. Dann hatte ich das auch mit einem Homöopathen besprochen, dass auch da alles miteinander zusammenhängt. Und wenn er da seine Globuli sozusagen empfiehlt, geht es auch um das System. Jetzt hatte ich noch eine Interviewfolge, die kommt noch, da darf ich auch nicht so viel verraten. Aber auch da war dieses Thema, dieses Systemische, ich habe immer systematisch gesagt, also dieses System Mensch, System Familie, System Gruppe. Geh da mal ein bisschen tiefer nochmal drauf ein, weil ich sag mal, so ein System hat ja dann auch so feste Regeln oder festes Fundament eigentlich, ne? Weil oder ist jedes System so individuell, dass man das gar nicht so sagen kann?
Sowohl als auch. Also genau. Man kann sich das vorstellen wie ein Mobili. Das ist immer ein schönes Bild, wie man sich das gut vorstellen kann. Also wenn ein Mobili hängt ja quasi gerade, wenn alles in Ordnung ist und alles gut funktioniert. Und wenn ich jetzt einen Teil wegschneide oder das Mobili bewege, dann kommt etwas in Bewegung. Und genauso funktioniert im Prinzip auch ein Familiensystem. Also das kann man sich dann wiederum vorstellen wie ein Stammbaum, der ja so ähnlich funktioniert wie ein Mobili, dass man quasi, da kommen immer neue Menschen dazu, sprich Kinder kommen dazu und dann gleicht sich das System wieder einfach ein bisschen aus, aber alle sind miteinander verbunden und verwoben. Und ja, das macht es eben alles so spannend. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt, sondern wir sind mit diesem System verbunden.
Jetzt geht das ja bei dir auch weiter, dieses System. Du hast jetzt auch schon gerade so ein bisschen gesagt, so mit dem Stammbaum. Es geht ja bei dir auch tatsächlich über die Generationen hinweg. Also da geht es auch um den Urgroßvater oder den Onkel. Also es ist jetzt nicht die Kernfamilie Mutter, Vater, Kind, ne?
Genau, da kommt man letztendlich immer wieder an, wenn man sich damit beschäftigt. Also um so seinen Platz und seine Rolle im System zu finden. Aber dafür muss ich halt wissen, wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Und das sind im Prinzip die vorherigen Generationen alle. Und ja, wenn da etwas im System schon schief ist, sprich das Mobili schief hängt, dann kann das sein, dass das auch Auswirkungen auf mich heute hat, auf mich und meinen Platz heute.
Ja, mit den Wurzeln, das ist nochmal ein guter Punkt. Ich habe auf seiner Homepage gelesen, ohne Wurzeln ist kein Wachstum möglich. Erzähl mal, was verbirgt sich dahinter?
Ja, das kann man auch schön bildlich darstellen. Wenn die Blume oder der Baum keine Wurzeln hat, dann ist kein Wachstum möglich. Dann kann ich im Prinzip nicht weitergehen und mich entwickeln und voranschreiten in meiner Entwicklung und in meiner Persönlichkeit. Ja, und deshalb ist es auch so wichtig, sich einfach seine eigenen Wurzeln mal anzuschauen. Und die beginnen nicht nur in der Kernfamilie, sondern die liegen auch weiter zurück. Und es ist einfach auch ein großer Mehrwert zu wissen, wo man herkommt. Denn ja, zum Beispiel bei mir im Familiensystem ist es so, dass meine Großmutter damals als junge Frau geflüchtet ist aus Pommern. Und da wurden alle Stammbücher und Kirchenbücher einfach vernichtet. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer ihre Großeltern und Urgroßeltern sind. Und ja, es ist einfach schade, wenn das so weg ist, also wenn die Wurzeln quasi abgeschnitten sind. Ja, und in dieser Arbeit, die ich mache, geht man halt sehr in die Tiefe und guckt sich das ganze System an und kann daraus ganz viel für sein eigenes Leben wieder mitnehmen.
Was muss ich denn dazu über meine Ahnen quasi wissen? Also ich komme jetzt so ein bisschen aus der Ahnenforschung oder ich würde jetzt mal sagen, ja, wie heißt das? Familienforschung. Ja, Forschung ist es eigentlich noch nicht mal. Also ich habe einen Stammbaum gemacht und versucht, den halt möglichst weit nach hinten weiterzuentwickeln und zu recherchieren. Bin da auch an der einen oder anderen Stelle schon ganz gut und weit gekommen. Aber das ist für mich immer so das Thema Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also ich habe da jetzt Geburtsdaten von Ur-Ur-Ur-Großeltern drin und auch Sterbedaten und weiß auch so, wer da mit wem jetzt wie verwandt war. Aber ja, was das jetzt für Menschen waren, das weiß ich gar nicht. Da wurde in unserer Familie auch tatsächlich gar nicht so viel drüber gesprochen. Also ich weiß zum Beispiel, mein Opa mütterlicherseits, der ist sehr früh gestorben, ich glaube 1956 durch einen Autounfall. Mhm. Und der hatte noch drei Brüder. So, die habe ich auch alle recherchiert, aber über die wurde in unserer Familie nie gesprochen. Also keine Ahnung, was das für Leute sind. Und da haben wir so einige blinde Flecken, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, wenn ich da so in die Tiefe gehen möchte mit dir als Sparringspartner, als diejenige, die mich da inspiriert und anleitet, ja, wie gehe ich denn da vor? Was muss ich da wissen?
Also du brauchst als Grundlage tatsächlich die ganzen Daten und Fakten, die du ja gesammelt hast, die auch, wenn wir jetzt einen Stammbaum oder ein Genogramm erstellen, ein Genogramm ist im Prinzip ein erweiterter Stammbaum. Das heißt, wir sammeln erstmal alle Infos, die Daten und Fakten sind. Das heißt, wo sind die Menschen geboren, wann sind die gestorben, wo sind die gestorben. Das, was du im Prinzip alles schon in der Ahnenforschung gemacht hast. Und dann kommen wir ins Gespräch und schauen, was waren das für Menschen und was hatten die Menschen für ein Schicksal und Was hat das letztendlich für eine Auswirkung auf uns heute? Also, ich sag mal einfach ein Beispiel, dann kann man es mal ganz gut verstehen, wenn jetzt deine Oma immer gefühlskalt war und du heute auch so das Gefühl hast, ach, manchmal passt das so in meinem Leben nicht so richtig. Ich black jetzt mein Kind irgendwie blöd an, aber ich will das ja eigentlich gar nicht, ich als Frank Hoffmann. Und trotzdem habe ich noch irgendwie diese Altlast in mir drin, die mir gar nicht bewusst ist, dass ich gefühlskalt bin. Und dann gucken wir halt, wo kommt diese Gefühlskälte her? Ah, die Oma, die musste aber mit 5 Kindern alleine flüchten und musste zusehen, wie sie in einem neuen Ort irgendwie zurechtkam, mittellos und ohne alles. Und natürlich versucht man dann, wenn man solche Trauma erlebt hat, alle Gefühle abzuspalten. Und das ist auch was, was wir ihr gar nicht irgendwie schuldig sprechen wollen oder so, sondern dass wir wollen es einfach sehen, was war sie für ein Mensch, was war sie eigentlich für ein starker Mensch, der da mit 5 Kindern alleine sich ein Leben aufgebaut hat, so dass wir jetzt da sind. Und das ist das, was ich mit dem System meine. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Mobili, dass sie da quasi ein bisschen Schieflage reingebracht hat, ohne das selber zu wollen, weil das Schicksal nun mal so war und weil die Geschichte so war. Und das zu sehen, Mensch, die Oma, das war ihr Schutz, so gefühlskalt zu sein. Und das nimmst du jetzt ein Stück weit mit, weil das ganze Mobili in Schieflage ist. Und das wird dir dann so bewusst und klar und du lernst deine Oma im Prinzip ein bisschen kennen durch die ganzen Daten und Fakten, die wir haben. Also wir machen jetzt nichts Spirituelles, sondern wir sind wirklich durch die Daten und Fakten, die wir haben, überlegen wir, was hatte sie für ein Schicksal und was macht das mit dir, weil du ja ein Stück weit auch vielleicht ein ganz, ganz bisschen nur so erzogen wurdest und du willst es eigentlich bei deinen Kindern gar nicht mehr und machst es trotzdem so im Affekt mal.
Ja. Kommen denn die Leute dann zu dir, die wirklich so ein, ich sage jetzt auch mal, so ein Problem haben und sagen wir mal so, denen so quasi auf die Wurzeln gehen wollen, mal so des Pudels Kern herausfinden möchten? Oder kommen auch welche zu dir, die einfach sagen, ich habe da einfach mal Interesse, ich möchte mal so ein bisschen die Zusammenhänge kennenlernen? Oder ist das immer so problembeladen?
Nee, beides. Also es ist zum einen so, dass die sagen, so wie du, ich habe jetzt ganz viele Daten und Fakten gesammelt, aber ich kenne die Menschen gar nicht. Können wir da mal gucken? Ich will da mal auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, in diese blinden Flecken. Oder es kommen auch Menschen, die so sagen, also ich habe ja jetzt auch viel mit dadurch, dass ich halt selber auch Familie habe und so mit Müttern zu tun, mit Frauen zu tun, die so in der Erziehung auch einfach an Grenzen stoßen und die sagen, boah, ich weiß nicht, warum ich manchmal das einfach nicht mehr so unter Kontrolle habe. Und das gibt es auch. Wobei ich da natürlich ganz klar auch sage, ich bin keine Therapeutin. Und wenn jemand wirklich ein psychisches Problem hat, würde ich den natürlich wirklich zu jemandem schicken, der Psychologe oder Psychotherapeut ist. Ne?
Ja. Ja, und du machst das ja auch so ein bisschen spielerisch. Ne? Du hast ja so verschiedene Möglichkeiten. Also so das Thema Theater und Theaterpädagogik oder so ein Rollenspiel. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Thema und auch eine gute Möglichkeit, das mal so spielerisch aufzubereiten. Ne?
Genau, also ich bin leidenschaftlich gerne Theaterpädagogin und habe eben gemerkt, dass man das an ganz vielen Stellen einfach verbinden kann. Weil letztendlich, egal ob man ein Gespräch macht oder sich in einer Rolle einfühlt oder ob man einfach mal eine ganz merkwürdige Frage zu der Oma damals stellt und wir einfach versuchen, so ein bisschen so ein Bild von ihrem Leben zu bekommen, das ist im Prinzip eigentlich alles Einfühlen in eine Rolle des Familiensystems. Und ja, deshalb kann man das prima verbinden und wer Lust hat und kreativ ist und spielen möchte, der kann das dann auch mal ausprobieren. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Aber es tut gut. wenn man sich traut.
Ja, meins wäre es, glaube ich, nicht. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem mal ausprobieren, weil man bekommt einfach mal einen anderen Blick drauf. Also ich weiß, es gibt eben in der Therapie gibt es so dieses Thema der Familienaufstellung, wo man auch in die Rolle dann sozusagen seines Vaters, seines Kindes, seiner Schwester oder seines Bruders oder seiner Mutter entsprechend springt, um auch mal deren Blickweise zu sehen. Ne? Und was ich bei diesen Ahnen halt cool finde, ist irgendwie sich so ein bisschen in diese Rolle zu begeben. Naja, gut, unter welchen Lebensumständen haben die denn auch gelebt? Ne? Die kann man ja auch teilweise gar nicht mit den heutigen Lebensumständen vergleichen. Ja, die hatten vielleicht auch Not oder Arbeitslosigkeit oder solche Dinge, die man da berücksichtigen musste. Vom Krieg mal ganz zu schweigen, den die Urgroßväter und Urgroßmütter ja auch alle erlebt haben. Ne?
Genau, und da darf auch das Rollenspiel, also ob man das jetzt Aufstellung nennen möchte oder einfach sich in einer Rolle einfühlen, da darf dann auch mal vielleicht die Wut oder die schlechte Laune von dem Großvater, der schlecht gelaunt von der Arbeit kommt, gespielt werden. Und dann darf vielleicht auch mal gespielt werden, was denkt denn der eigentlich? Mhm. Oder was möchte er eigentlich jetzt mit dieser schlechten Laune sagen? Weil wir haben uns ja damals auch noch, oder die Menschen damals haben sich ganz anders ausgedrückt. Und das war halt deren Rollenverständnis auch so. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du heute als Frank erfahren darfst, Mensch, der hat aber eigentlich das Bedürfnis gehabt, jetzt einfach mal nach Ruhe und nach Ordnung zu Hause und ankommen, dann entwickelst du wiederum dafür ein ganz anderes Verständnis für diesen vielleicht in der Erzählung, die du gehört hast, fiesen Großvater.
Ja, das heißt, da habe ich also irgendwo immer einen Einfluss, ne, durch meine Vorfahren. Positiv oder negativ. Ich bin durch die, warum auch immer, geprägt. Du hast das, den Begriff Genogramm vorhin mal reingebracht. Da muss ich aber keine Blutprobe abgeben, ne?
Nein, nein. Nein, das ist, heißt einfach nur so, weil es ein erweiterter Familienstammbaum ist. Stammbaum ist halt, ja, ist eigentlich das Gleiche. Ne? Mhm. Es geht hier nochmal darum, dass man nochmal ins Gespräch über die Familienmitglieder kommt. Und beim reinen Stammbaum denkt man halt erstmal an Daten und Fakten und Urkunden und so weiter. Ne?
Das ist ja auch irgendwann endlich. Ne? Also irgendwann weiß man ja auch nichts mehr über seine Vorfahren. Ne? Also bis zu welchem Grad der Verwandtschaft macht das denn alles noch irgendwo Sinn, so an seinen Wurzeln rumzuforschen? Weil ich glaube, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, waren wir alle Höhlenmenschen. Und dann ist ja klar, dass wir irgendwo auch latent aggressiv sind, ne? Weil das haben wir halt damals auch machen müssen mit dem Säbelzahntiger. Ja. Ne? Also ist so eine Grenze Großvater, Urgroßeltern, ist das so ein bisschen schon so der Weg, den man da geht, oder geht man da auch noch wirklich deutlich weiter zurück?
Nein, 3 bis 4 Generationen reichen völlig aus. Und manchmal ist es auch wirklich schwer, je nachdem, was man für eine Herkunft hat, da noch überhaupt irgendwie Menschen zu finden. Also das heißt, viele wissen das vielleicht gar nicht, kennen Urgroßeltern gar nicht mehr. Und das Gespräch gibt dann manchmal nochmal einen Anstoß, sich vielleicht doch nochmal Urkunden kommen zu lassen oder nochmal mit dem alten Verwandten zu sprechen, um da nochmal ein bisschen mehr zu erfahren. Also es hat auch immer ganz viel Positives und Wertvolles, nochmal so ins Gespräch mit der Familie einfach auch zu gehen, nochmal einen anderen Zugang zur Familie zu finden, wenn man einen guten Kontakt hat. Ne?
Ja. Ja, das System Familie ist ja auch so ein, naja, fragiles System, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Also wir nehmen das Interview jetzt kurz vor Weihnachten auf. So, das ist natürlich schon der Horror für viele Familien. Jetzt geht's wieder alle an die gedeckte Tafel, alles muss harmonisch sein und am Ende eskaliert's wieder. Ne? Weil das finde ich immer so Weihnachten finde ich immer klasse, weil da kommt alles so genau wieder auf den Punkt. So jedes Jahr spielt da jeder so seine Rolle und alles kommt dann wieder so aufs Trapez. Ne? Wäre ja auch eine gute Gelegenheit, dann das zum Anlass zu nehmen. Gutscheine für ein paar Sitzungen bei dir dann quasi zu verschenken, mal zu Weihnachten. Kann man
ja
auch mal machen.
Ja, gerne, kein Problem. Ja, da darfst du dann vielleicht mal, wenn du schon weißt, dass Weihnachten kommt, vielleicht mal einfach als Sportmoderator deinen Weihnachtsabend kommentieren oder so. Dann wird es wieder leichter.
Also ich werde das auf jeden Fall bei dir nächstes Jahr mal machen, weil ich ja mit diesem Genogramm oder mit diesem Stammbaum wirklich sehr weit gekommen bin. Und ich finde immer faszinierend, ne? Also eigentlich endete der Stammbaum ja bei mir.
Ja.
So, dann habe ich ja zwei Söhne bekommen und deren Stammbaum, der ist ja direkt so bam, direkt total erweitert um die Familie meiner Frau. Also da kommen ja direkt, weiß ich nicht, sag ich mal, mehrere hundert Personen so im Genpool quasi so mit da rein, ne? Also das finde ich echt immer spannend, ne? Oder wenn die jetzt irgendwann Kinder haben, dann wächst das ja auch schon wieder exorbitant, ne? Das ist ja echt spannend, was da so passiert, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das ist, das wird immer größer und größer und
genau.
Letztendlich findet man aber im Gespräch, beim Aufmalen einfach ganz oft schon ganz schnell ja, Menschen, wo die Schieflage quasi zu sehen ist und wo vielleicht etwas im gleichen Alter passiert, so alt wie du oder dein Kind gerade ist. Das sind auch so Sachen, die müssen nicht immer sein, aber die kommen vor. Ich hatte letztens eine Kundin, wo andauernd der gleiche Name vorkam. Das hatte ich auch noch nie, weil ich mal so dachte, naja, mit Namen, das wird bestimmt nicht so ganz stimmen. Aber es ist tatsächlich so, dass manchmal auch Namenswiederholungen sind und die dann irgendwie eine Bedeutung haben, weil dieser Mensch vielleicht gefehlt hat oder so. Das ist ganz spannend. Und wenn du das dann, also wenn ich dir das jetzt so erzähle, dann ist das erstmal sehr abstrakt. Aber wenn du es dann auf dem Papier schwarz-weiß siehst, und vor dir siehst, weil du machst ja dieses Genogramm mit mir zusammen, wir sprechen dann darüber und das ist dann für viele meiner Kundinnen und Kunden tatsächlich so, dass man erstmal so erleichtert ist, weil man so eine gewisse Ordnung auch sieht. Ich hatte das vorher auch immer, dass ich so dachte, okay, wer war denn jetzt die Cousine und wer ist denn jetzt die Tante von der Seite oder von der väterlichen Seite? Und als ich dann mein Genogramm da hatte, dann kann ich das ganz genau zuordnen, wer jetzt zu wem gehört. Das bringt ja auch so eine Ruhe und so eine Ordnung rein.
Absolut. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Vor allem spannend finde ich so, also ich hatte so ein Highlight, wir hatten so bei uns in der Familie so einen, da war immer so der Mythos, dass er in Amerika leben würde. Und den habe ich ausrecherchiert und der hat sein ganzes Leben sozusagen erst in Danzig, dann in Ostdeutschland, dann in der DDR quasi verbracht und ist dann auch da verstorben und war die ganze Zeit Finanzbeamter. Aber so als Kind dachte man immer, oh, ich habe einen Onkel in Amerika, so einen Urgroßonkel und war gar nicht. Ne? Also das ist auch spannend. Ne? Da frage ich mich natürlich jetzt wieder, warum wurde dann all die Jahre erzählt? Also auch von der Mutter meiner Mutter und das war ja ihr Onkel, also der Bruder von ihrer Mutter, also von meiner Urgroßmutter. Ne? Und da frage ich mich auch, die hätte es eigentlich auch besser wissen müssen. Also irgendwie auch ein bisschen skurril das Ganze. Ne?
Ja, aber dafür gibt es bestimmt einen guten Grund. Also da, dass immer euch erzählt wurde, dass er in Amerika ist, dafür gibt es bestimmt einen guten Grund. Ich will jetzt hier überhaupt nichts mutmaßen, weil es gibt wirklich so viele individuelle Geschichten, aber wenn du das so erzählst und das dann gar nicht so war, das hat irgendeinen Grund und das muss gar kein negativer Grund sein. Also das ist vielleicht einfach auch ein Schutz gewesen vor irgendwas, was damals nicht in Ordnung war oder nicht gesehen werden sollte. Und du darfst das jetzt sicherlich, vielleicht findest du es raus, wer weiß.
Das ist schwierig, aber ich komme leider ein paar Jahre zu spät, weil seine Tochter, die ist 2018 erst verstorben mit weit über 90 Jahren. Und die hätte ich, wenn ich die eher recherchiert hätte, hätte ich die tatsächlich mal fragen können. Ne? Jetzt war halt die Enkelin, mit der ich Kontakt hatte, aber da, die hat mir auch ein paar Storys dann so zurückgeschrieben und die ganze Familie, Cousins und so, auch alles irgendwie weit verstreut und der eine mit dem anderen nicht. Und halt typisch Familien. Die einen waren zusammen, die anderen waren nicht dabei. Ja, so ist das halt. Aber was sagen denn deine Kundinnen und Kunden, wenn die dann so ein Aha-Erlebnis haben? Ne? Also nehmen wir mal an, so die sagen, ach so, jetzt wird mir einiges klar. Jetzt weiß ich, wo ich das her habe. Schaffen die es dann auch, das bei sich dann auch zu verändern? Weil, wie gesagt, das ist ja dann, wäre ja dann dieses Wachstum, was wir eingangs gesagt haben. Schaffen die das dann auch oder müssen die sich dann irgendwann geschlagen geben und sagen, die Gene sind so stark, ich kann nicht anders?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen auch wie überall, was man so für sich macht in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist natürlich immer so ein bisschen, das muss jeder für sich selber letztendlich finden und entscheiden. Aber meine Erfahrung ist, dass es schon so ist, dass die Menschen dann einen klareren Weg gehen. Aber das ist natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Ja, und irgendwann merkst du dann, oh wow, wahrscheinlich ist mir das jetzt so widerfahren oder wahrscheinlich bin ich diesen Weg so gegangen, weil mir manche Sachen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Biografie klar geworden sind oder wo ich einfach im Hier und Jetzt eine klare Haltung zu entwickelt habe, die ich vorher nicht hatte.
Mhm. Jetzt spricht man auch so ein bisschen von der buckligen Verwandtschaft. jetzt sage ich mal, macht das manchmal nicht auch Sinn, naja, sich irgendwo zu den Wurzeln, von seinen eigenen Wurzeln auch zu verabschieden, weil sie einen eigentlich auch zu stark belasten. So dass man sagt, nee, also das ist so sehr stark gefangen. Für mich wäre ein Kontaktabbruch zum Beispiel besser oder mit dem Zweig der Familie möchte ich zukünftig mich gar nicht mehr weiter beschäftigen, weil letztendlich belastet mich das zu stark. Deren vielleicht auch anderes Verhalten mir gegenüber, meiner Familie gegenüber.
Ich glaube, das ist durchaus nicht verkehrt, denn jeder muss das auch für sich selber entscheiden. Manchmal ist ein Kontaktabbruch sicherlich auch sinnvoll und gut und richtig. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, dass man sich mit den Menschen, wo man aneckt, vielleicht auch mal für sich selber beschäftigt. Du machst ja nicht das Coaching bei mir und gehst jetzt hin und sagst, ah, jetzt habe ich dich verstanden, Onkel Bernd. Sondern das ist einfach für dich selber, dass du eine Haltung dazu entwickelst. Und auch eine Haltung kann auch sein, zu sagen, ich habe keinen Kontakt mehr, ich will das nicht mehr aus dem und dem Grunde, aber ich bin mit mir klar und mit mir im Reinen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man einfach diese Gefühle, die da sind, zulässt. Mhm. Dass man die einmal durchführt für sich, um da eine klare Haltung für sich zu finden. Oder eben, was viele Menschen ja auch machen, sich einfach abgrenzen und so sehr abgrenzen, dass vielleicht der Körper dann irgendwann Symptome zeigt oder dass man halt einfach nicht mehr sich da völlig wegbewegt von sich selber auch letztendlich, ne? Weil wir hängen nun mal an diesem Mobili.
Ja, yeah, und das ist Emotion pur, ne?
Mm, ganz genau. Und die darf man auch in einem geschützten Rahmen durchaus zulassen. Und es tut manchmal auch gut, wenn man dann in dieser, vielleicht auf einem Zettel auf dem Boden steht und diese Wut einfach mal fühlen kann. Die eigene Wut, sowohl als auch die Wut vom Großvater oder wer auch immer da gerade Thema ist, ne? Mhm. Um die dann auch einfach zu ordnen, was ist meine und was ist aber seine gewesen, was will ich gar nicht mitnehmen. Das ist ja so in der Traumaforschung und Epigenetik und so, das sind ja alles Wissenschaften, die immer mehr da auch forschen und die immer mehr auch nach außen gehen damit, ne?
Nina, ich finde das insofern spannend, also wenn man jetzt im Prinzip seinen Stammbaum aufschreibt und dann macht man mit dieser Theaterpädagogik so ein paar Rollenspiele und versetzt sich mal in seine Großmutter oder in seinen Großvater und das ist aber nur ein Teil der Möglichkeiten. Ne? Du hast auch schon gesagt, man kann auch was malen oder was aufzeichnen oder aufschreiben. Erzähl mal, welches Spektrum man bei dir so hat, wie man sich diesem Thema so nähern kann.
Ja, also zum einen darf gerne gespielt werden tatsächlich, also dass man vielleicht auch einfach mal für sich oder mit jemand anders aus der Familie, der Lust dazu hat, dass man vielleicht einfach kleine, leichte Szenen aus einer schweren Episode oder aus der Geschichte macht. Das kann sehr befreiend sein. Kreativität ist auch immer ein schöner Weg, um einfach sich bewusst zu werden, was war denn da. Und ich mache zum Beispiel das Familienbuch.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, da kann man ganz kreativ einfach entweder Themen oder eine Timeline, also das heißt einen Stammbaum quasi in einem Buch machen. Das ist schön nachhaltig für die nächste Generation. Und wenn man Themen bearbeitet, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel das Thema Trauer bearbeitet, weil ein Kind in der Familie mal abgegeben wurde, wie das früher manchmal so war, dann macht man dazu eine ganz kreative Seite. Das kann auch völlig abstrakt sein, aber für sich ist es einfach, für sich selbst ist es einfach schön, dieser Prozess. Das ist quasi wie ein Ritual. Das ist quasi dieses Durchfühlen, was ich gerade gesagt habe, dass wir uns einfach damit beschäftigen und nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich so ins Gefühl gehen. Wie hat sich denn dann die Mutter damals gefühlt, die das so musste, weil die Umstände so waren? Und dazu malen oder zeichnen kann ein Weg sein, sich damit zu beschäftigen. Das muss jeder selber so ein bisschen, also dürfen die Kundinnen und Kunden selber aussuchen, was da für die der beste Zugang ist, weil Kreativität kann man ja nicht einfach aufzwingen, ne? Genauso wie Rollenspiele kann man nicht einfach aufzwingen. Manchmal ergibt sich das auch einfach. Manchmal muss man das gar nicht vorher sagen. Man ist schon irgendwie in dieser Rolle.
Ja. Familienbuch, wie viele Seiten hat das so im Durchschnitt?
Das kann unendlich sein. Ich habe es zum Beispiel bei mir so gemacht, dass ich mir einen Ordner zugelegt habe, wo ich immer Blätter reinmachen kann. Es kann aber auch, du kannst auch ein kleines Notizbuch zu deiner Urgroßmutter machen und ein anderes Notizbuch zu deinem Großvater oder zu deiner jetzigen Familie. Das darfst du im Prinzip so gestalten, wie du möchtest. Ich gebe den äußeren Rahmen dann, wenn du kreativ sein möchtest.
Ja, jetzt spinne ich mal so ein bisschen, ne? Also nehmen wir mal an, mein Großvater würde noch leben. Und ich habe da irgendwie so ein Problem und man kommt so irgendwie so drauf, der Großvater ist es, ja. Also von dem hast du das, ne? Der hat das auch früher so und bla bla bla. Und dann mache ich noch so ein Familienbuch, Großvater, ne? So. Wäre das ein schönes Geburtstagsgeschenk oder konfrontiert man den dann mit seinen neuen Erkenntnissen lieber nicht?
Also erstmal sind es deine Erkenntnisse. Das kann sein, dass dein Großvater
ja, eben,
das
aber die will man ja vielleicht auch teilen.
Ja, und dein Großvater will davon vielleicht auch gar nichts wissen. Und das muss man auch respektieren, dass die Menschen schon, wie damals einfach in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind, dass die ganz oft darüber auch gar nicht reden möchten oder nur eben Daten und Fakten erzählen, aber keine Emotionen und Gefühle zulassen. Und das ist deren Schutz und das ist einfach wichtig, dass wir den auch respektieren und wahren, weil so sind diese Menschen einfach aufgewachsen und haben letztendlich uns in die Welt gesetzt. Und das darf man nicht zerstören. Wenn du an deiner Geschichte arbeiten möchtest, kannst du das machen. Aber dadurch kann sich natürlich im System was ändern, weil du anders auf deinen Großvater zugehst. Aber deinem Großvater jetzt zu sagen, du hast ja damals dies und das, da würde ich sehr vorsichtig sein.
Ja, das ist grundsätzlich der Tipp, wenn die Personen noch leben und unter uns weilen. Und man, weil ich sag mal, ist ja schon spannend, ne? Ich erfahre dann irgendwas bei dir, so aus der Lebensgeschichte, was ich vielleicht so vorher anders gesehen hatte oder gar nicht wusste. Und da glaube ich, dann brennt es einem schon ein bisschen auf den Nägeln, ne? Mal zu gucken, stimmt das eigentlich, was wir da vielleicht im Rollenspiel herausgefunden haben, ne?
Musst du so ein bisschen nach Gefühl entscheiden. Ich glaube, dann kannst du auch ganz gut einschätzen, was kannst du fragen und lässt du lieber sein zu fragen. Ja. Ne? Was ist vielleicht auch für dich okay in dem Moment?
Aha. Oder man bei jedem Treffen lehnt man sich lächelnd zurück. Wissend, lächelnd und genießt die Situation, dass man es besser weiß mittlerweile.
Aber du darfst deinem Großvater durchaus ein Familienbuch schenken, wo Daten und Fakten schön präsentiert sind. Also sprich seine oder die Geschichte der Familie, dass es nicht so ein Stammbaum ist, so ein klassischer, den du ihm schenkst, sondern wo vielleicht Erinnerungen einfach drinstehen und etwas reingeklebt ist, was daran erinnert. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch für meine Mutter gemacht, wo ich dann im Internet die Orte in Pommern recherchiert habe und verschiedene Bilder und Landkarten und sowas ausgedruckt habe. Und ja, so beschäftige ich mich kreativ mit dieser Heimat, die es für die nicht mehr gab. Und meine Mutter bekommt ein schönes Buch und sie kann da selber mitmachen, was sie möchte. Also sie kann sich da diese Daten und Fakten anschauen und selbst dazu denken, was sie denken möchte und was sie auch, was sie ertragen kann.
Das finde ich ist übrigens eine sehr schöne Idee, ne? Also so diese Recherchearbeit auch so ein bisschen ausschmücken oder dann eben mit aktuellen Fotos zu belegen und dann wirklich da so ein, ich glaube, da hat man wirklich was, was so richtig ans Herz geht, ne? So, weil die Person, ich weiß, meine Schwiegermutter zum Beispiel, auch Vertriebene, ne? Die will so aus ihrem Dorf eigentlich gar nicht mehr so viel wissen und hören, weil das einfach dann auch wieder die Wunden aufreißt. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man der so Bilder zeigt, guck mal hier, so sieht's heute aus und ja, guck mal, das Haus gibt's sogar noch oder deine Schule gibt's vielleicht sogar noch oder sowas. Ne? Dass das auch schöne Erinnerungen sind dann. Ne?
Genau. Und da muss man, vielleicht fragt man dann auch einfach, magst du das? Kannst du das ertragen? Oder ist es, lassen wir es lieber für die Enkelkinder und für die Urenkel? Weil das ist ja auch schön, einfach zu wissen, wo komme ich letztendlich her? Also, dass das nicht einfach abgeschnitten ist, ne?
Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich verplaudere mich hier wieder, ich merke das schon, aber das Thema Ahnen lässt mich halt nicht los. Und ich habe mal so ein Buch gelesen, das fand ich irgendwie auch cool, weil so in 50, 100 Jahren sind wir ja die Ahnen, ne, von den nächsten Generationen. Ja. Also nehmen wir mal an, meine Söhne würden sich auch fortpflanzen wollen. Ne? So, dann gibt es da ja irgendwelche, die sind dann auch irgendwie so wie ich, um die 50, ein bisschen mollig geworden und denken so, ja, jetzt gucken wir mal, wer mein Opa war oder sowas. Ne? Gibt's einen Tipp für dich an die zukünftigen Ahnen? Also was können wir zu Lebzeiten quasi machen? Das wäre ja auch irgendwie schön, so ein paar Erinnerungen zu hinterlegen, dass die halt wissen, was waren das für einer eigentlich, mein Opa oder mein Urgroßvater?
Genau, also das finde ich auch eine schöne Sache, wenn man einfach sich nicht die Mühe machen muss und Standesämter anschreiben muss und so, dass man so eine Ahnenkiste macht, wo Dokumente drin sind, die einfach auch schon uralt sind, wo man einfach schnell mal nachschlagen kann, Fotos. Ich meine, heutzutage hat man ja ohne Ende Fotos, aber dass man ja vielleicht ein paar Fotos einfach doch nochmal ausdruckt und beschriftet oder weiß ich nicht, im Computer in einem Ordner packt, so dass es einfach so ein bisschen lebendig für die Nachwelt wird, ne?
Ja.
Und dass die ja das gut wiederfinden können, was wir heute manchmal mühsam suchen.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen in den Kontext bringen, ne? So, also für uns war zum Beispiel jetzt ganz spannend, so auch so hier Corona-Zeit, Pandemie und so, wo ich gedacht habe, also meine Ahnen, Urahnen oder wer auch immer, die wird das vielleicht mal interessieren. So, wir sind dann den Weg hingegangen, haben dann so kleine Videos aufgenommen, ne? So im Lockdown und haben dann so ein bisschen so von der Situation berichtet, was passiert eigentlich so drumherum und wie geht's uns damit und was machen wir gerade so, ne? Und wie sind so die Rahmenbedingungen? Kommt man sich erstmal ein bisschen komisch vor, aber wenn man das hinterher so auf den Stick zieht und in die Ahnenkiste, wobei Ahnenkiste, ich denke immer sofort an Sarg, ja? Also Ahnenkiste, da müssen wir noch einen anderen Begriff
finden. Das meine ich nicht.
Ja, aber das ist auch eine gute Idee, so mit Fotos, vielleicht auch einen Brief, mal was Persönliches schreiben.
Ne? Genau, also schreiben ist auch immer eine schöne Sache, das mag nicht jeder, aber jeder hat da einen anderen Zugang. Vielleicht Sachen aufschreiben oder Fotos machen und die beschreiben oder ja, was aufnehmen, Podcast aufnehmen.
Ja, zum Beispiel, Mensch, ich habe für die Urahn, wenn der immer noch online ist, mein Gott, in 100 Jahren Hanna Podcast.
Genau.
Ich habe dich übrigens gesehen, beziehungsweise nicht gesehen, ich habe deinen Namen gelesen. Und zwar in meiner Recherche für das Interview, was noch kommen wird, mit dem Kinderparlament. Und das Kinderparlament hat ein Theaterstück aufgeführt. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit, Artenvielfalt. Und da sah ich, aha, Regisseurin Nina Köhler, Theaterpädagogin. So, was machst du also auch noch?
Ja, das mache ich. Also, wie gesagt, Theaterpädagogik ist einfach auch meine Leidenschaft. Und ich bin jetzt schon so lange Theaterpädagogin. Ich habe, ich glaube 2007 oder 2008 meine Ausbildung beendet. Und seitdem spiele ich auch Theater. Und Theater ist eben auch was, was sich entwickelt und was nicht auf einer Stelle stehen bleibt. Und ja, jetzt ist es einfach schön, das so mit Familienbiografie zu verbinden. Und das war aber jetzt ein Projekt, ein reines Kinderprojekt, wo es wirklich um Thema Nachhaltigkeit ging, was jetzt nichts mit Familienbiografie in dem Sinne zu tun hatte, sondern tatsächlich, wie kann Hahn nachhaltig sein?
Genau, und war ja klassisch Theaterpädagogik dahinter. Wie kam es denn dazu? Ging das über Eltern, die du kanntest aus deiner beruflichen Tätigkeit? Oder wie kam da der Kontakt zu den Mitgliedern des Kinderparlaments zustande?
Das kam zustande durch meine Tochter, die auch in der Schule irgendwie ein Mädchen hat, was sehr engagiert im Kinderparlament ist. Und ja, der Vater hat irgendwie mitgekriegt, dass ich Theaterpädagogin bin und hat mich dann dort empfohlen und so ist das zustande gekommen.
Schön. Ich habe es mir angeschaut.
Bitte?
Ich habe es mir angeschaut, man kann es auf YouTube sehen.
Ah ja, stimmt, genau. Ja,
ja, ja, ja. Wenn, dann mache ich das auch richtig. Ne? Also es ja, war schon beeindruckend. Also wie die waren ja auch wirklich jetzt noch sehr junge Darstellerinnen und Darsteller, wie die das so aber mit Herzblut so rübergebracht haben und dass die Botschaft auch rüberkam, ne? Das fand ich ganz toll. Es war ja so links so der Schottergarten und rechts war so der schöne grüne Garten und war ganz toll gemacht. Also muss ich sagen, Hut ab. Und ich finde das auch toll, wie du dich hier so in unser Stadtleben so einbringst. Ne? Also ich meine, du bist ja beruflich hier, du wohnst hier in Hahn, du bietest jetzt diese Familienbiografie hier in Hahn an und bringst dich auch noch ehrenamtlich quasi in solche Projekte mit ein. Finde ich auch ganz toll. Soll ich auch mal im Namen der Stadt ganz herzlichen Dank. Bin ich zwar nicht so befugt, aber mache ich jetzt einfach mal.
Ja, vielen Dank. Gerne.
Wer das mal so ein bisschen nachlesen möchte, der ist auf deiner Homepage ja gut aufgehoben. Da ist, glaube ich, auch mal so ein Beispiel gebracht von dem Familienbuch. Ne, da habe ich es mal zumindest gesehen, wie das so gemacht wurde. Und ich finde ganz toll dein Instagram-Account. Den werde ich natürlich auch verlinken. Und ich habe gesagt, wir unterhalten uns jetzt kurz vor Weihnachten hier tatsächlich. Also letzte Podcast-Folge im Studio hier 2022. So, da habe ich aber mal noch eine Frage, weil du hattest da jetzt, ich gehe mal gerade kurz hier rein. Du hattest jetzt eine ganz tolle Idee, nämlich so einen Adventskalender. Ich habe den dummerweise zu spät entdeckt, nämlich erst gestern.
Ach, scheiße. Ja.
So, da hast du jeden Tag, und das wird ja dauerhaft auch nachzulesen sein. Also die jetzt Bock haben, wenn die das hören, ist ja Weihnachten und Advent ein bisschen weit hin. Aber wer von euch das jetzt hört und Lust hat, da mal reinzuschauen, bitte mal beim Instagram-Account, weil du hast dir dafür jeden Tag eine Fragestellung überlegt oder eine kleine Aufgabe überlegt.
Genau.
Und finde ich total kreativ. Ich persönlich fand es aber auch teilweise echt schwierig. Also ich fand ziemlich gut eine Frage, da könnte ich einen ganzen Roman schreiben. Jetzt finde ich, das war am Türchen Nummer 12. Schreibe oder erzähle über das schwarze Schaf der Familie. Könnte ich jetzt ein ganzes Buch schreiben, ne? Könnte ich so eine Romanserie schreiben.
Ja.
Ne? Dann hast du aber auch eine Frage gestellt. Warte mal, was ist hier? Man muss ein bisschen, Türchen Nummer 17. Du bist die tratschende Nachbarin deines Elternhauses. Was sagen sie über euch? Das ist da angeblich deine Lieblingsfrage, hast du dann noch drunter geschrieben.
Ja.
Da fehlt mir tatsächlich da bin ich irgendwie dann nicht kreativ genug, weil da denke ich so, tratschende Nachbarin, ja, was sage ich denn da jetzt? Also meines Elternhauses auch noch. Da müsste ich mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen reinfuchsen. Und dann fand ich das so cool, also jeden Tag neuen Input. Aber an der Frage, da müsste ich echt länger dran rumbasteln. Ich werde das aber alles machen. Ich werde hier jede Frage für mich beantworten, zusammen mit meiner Frau. Ne? Da hole ich mir dann auch noch Unterstützung. Ich finde das gut dann bei dir, glaube ich, wenn man da so einen Sparringspartner hat. Ne? Also, dass man da so ein bisschen angeleitet wird, wenn jetzt so eine Frage kommt, weil da hat sich ja auch gar keiner, der jetzt bei dir so eine Stunde bucht oder so einen Kurs bucht oder so, musst du gleich mal erklären, wie das ganz genau geht, hat sich ja keiner auf die Fragen vorbereitet. Da kommt dann plötzlich, stellst du deine Lieblingsfrage, so, du bist jetzt die tratschende Nachbarin deines Elternhauses, erzähl mal, ne, was sagt die denn so über deine Eltern oder über dich? Und sind die alle sofort aus dem Stand so kreativ oder sagen die, oh, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar nichts ein?
Also die meisten sagen, so wie du, keine Ahnung. Ich glaube, ich selbst würde auch erstmal sagen, keine Ahnung. Und dann helfe ich einfach ein bisschen. Dann kann man sich erstmal vorstellen, wie sah denn das Elternhaus überhaupt aus? Wo war das? Was war das für eine Straße? Darf man erstmal so ein bisschen schauen, auf welcher Bühne man steht sozusagen. Und ja, wer waren denn eigentlich die Nachbarn? Haben die getratscht? Und was konnten die Nachbarn sehen? Also es geht ja im Prinzip darum, na, warum fährt denn der jetzt dreimal am Tag irgendwie von der Hofeinfahrt? Also so, man fängt ganz klein an und dann kannst du mal schauen, was denkt deine Nachbarin und was tust du wirklich? Also es geht, letztendlich geht es um diese Metaperspektive, dass du einfach mal von außen auf dein Elternhaus schaust und nicht immer als Kind Frank da bist, sondern als Person von außen, die da mal guckt und die Positives und Negatives sieht oder die sich was denkt, was vielleicht gar nicht so war, wie es wirklich war. Mhm. Weil sie ja nur das Auto dreimal wegfahren hat gesehen, ne? Mhm.
Ja, also finde ich auch wirklich total spannend. Also auch hier die Nummer 18. Dein Vater hat einen Rucksack voller Verantwortung auf. Welche 20 Worte sind da drin? Da kommt für mich erstmal so, welche 20 Worte sind da drin? Da muss ich auch lange drüber nachdenken. Fand ich aber auch schön, wie du es drunter geschrieben hast. Ich lade euch mit meinem Adventskalender ein, die Gegenwart und Vergangenheit kreativ zu verknüpfen. Du hast aber dann in deiner Arbeit wahrscheinlich mehr als 24 Fragen. Oder wenn wir jetzt den Kalender haben, sind wir durch, oder?
Nee, da kommen schon noch ein paar mehr Fragen. Aber so kriegt man eben auch den Dreh zur Theaterpädagogik, dass man das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel, auf einer anderen Bühne, im anderen Setting, in einer anderen Szene sehen darf und kann. Und dadurch erweitert sich einfach dein eigener Blick auf deine eigene Familie, ne? Und ja, vielleicht ist das ein ganz spannendes Thema, da mal zu gucken, welche 20 Worte hatten dein Vater da im Rucksack und warum, ne? Also wir machen dann ja auch weiter. Ja. Frag ja dann noch ein bisschen weiter, ne?
Jetzt klingt das so ein bisschen so, okay, ich buche da bei dir so ein halbes Jahr Kurs.
Ja, können wir ja mal versuchen. Nee,
tatsächlich. Wie so im Regelfall, erzähl mal, wird das nach Stunden bei dir dann abgerechnet? Trifft man sich in einem bestimmten Rhythmus oder wie muss ich mir das so vorstellen?
Also der Kunde ist König, ich sag mal so. Und letztendlich ist es so, dass wir auf jeden Fall mit der Grundlage anfangen, das Genogramm zu machen. Und das ist wirklich Grundlage. Und dann kommt schon ganz viel vom Kunden, der sagt, naja, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Da will ich nochmal auf das Thema speziell, will ich nochmal selber gucken. Und dann überlegen wir halt, also das Erstellen des Genogramms dauert so 2 bis 3 Stunden, weil man kommt wirklich ins Gespräch und man schaut sehr intensiv auch auf die Menschen, die da, wo wir nur Daten und Fakten eintragen. Und wenn der Kunde sich dann entscheidet, nochmal zu kommen, dann ist es ganz gut, dann hat er meistens ein Thema, wo er nochmal unbedingt drauf gucken möchte. Und da gehen wir dann, so wie er das auch möchte, ins Fühlen und schauen mal uns diese Situation, diese Familienstelle genauer an. Und das darf letztendlich selber der Kunde entscheiden, welche Herangehensweise er haben möchte. Vielleicht fängt man auch mit kreativ an und steht dann letztendlich aber doch auf irgendeinen Zettel und macht ein Rollenspiel oder ein Einfühlen in einer Rolle oder in einem Gefühl. Das ergibt sich manchmal einfach. Ja, und eigentlich sagt man so, dass so drei Treffen, also diese zwei ersten Treffen sind sehr intensiv und beim dritten Treffen guckt man dann nochmal, wie man das alles so zusammenkriegt, was man vielleicht noch braucht für seinen eigenen Weg ins eigene Leben, was man da jetzt noch mitnehmen kann, wie man vielleicht für sich selber weitermachen möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt dauerhaft bei mir sein musst oder kannst. Doch, du kannst das, aber manchmal ist es auch so, dass man dann nochmal sein Genogramm irgendwann in 2-3 Jahren oder in 2-3 Wochen, wie auch immer, rausholt und sagt, Mensch, da ist jetzt aber doch nochmal der Onkel Willi irgendwie immer wieder hochgekommen, können wir da nochmal kurz drauf gucken, ne?
Ja.
Ja.
So, ja, cool. Also mich fasziniert das total. Also ich glaube, ich will da auch mal irgendwann die Probe aufs Exempel machen und werde da mal so einen Termin mit dir vereinbaren, weil ich finde das wirklich spannend. Spannend fand ich auch übrigens deine Buchempfehlung auf der Homepage. Will ich nochmal ganz kurz anreißen, ja. Weil da waren, also ich sag mal so, wie jede Familie, total bunt. Also ich sage mal so ein Titel, Ahnen auf die Couch. Was heißt das denn?
Ja, Ahnen auf die Couch sind im Prinzip, ich nenne sie jetzt einfach Kollegen, die eine bestimmte Art auch entwickelt haben, wie man diese Arbeit, wie man an die Ahnen rankommt, also diese Arbeit machen kann. Die machen viel mit Aufstellungen tatsächlich, dass die so in einer Ahnenreihe aufstellen. Also. Genau. Und sich dadurch halt Familienthemen lösen können. Deshalb heißt das Ahnen auf die Couch. Also im Prinzip, dass die Ahnen ja in die Welt, in die heutige Welt sein dürfen, ne?
Ja.
Nicht vergessen werden. So.
Genau. So, dann gibt es ein paar Dinge, die sind total transparent. Kriegsenkel, die vergessene Generation, Familienbiografik, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation, dein kompetentes Kind, was Familien trägt. Das sind auch teilweise Bücher, die hat man ja auch schon mal gehört oder vielleicht auch mal selber gelesen. Dann gibt es aber auch sowas wie Fragen können, wie Küsse schmecken. Also das ist da, dachte ich erst Rosamunde Pilcher oder sowas, aber die hieß anders, die Autorin. Worum geht es da denn? Auch, ist das auch noch, themenbezogen oder ist das?
Das ist tatsächlich ein Coaching-Buch und da sind ganz viele auch solcher Fragen drin, die ein bisschen antriggern, die auch mal ungewohnt sind und die Kamenkindel Beifuß geht da tatsächlich auch verschiedene Coaching-Wege, ihre Wege und kommt durch diese Fragen halt auch ganz nah an die Menschen und an die Charaktere ran und an die Themen, die Menschen halt bearbeitet haben möchten.
Aber
ne?
So, dass es nicht wehtut, sondern dass ich Lust habe, genau. Damit zu machen quasi. Ne?
Okay. Richtig, genau.
Aha, okay. Ja, also spannend. Die Liste ist sehr groß, deine Buchliste. Also insofern, wer da Lust hat, kann da gerne mal reinschauen. Und du hast sie ja auch alle selber gelesen. Ich finde auch hier richtig cool, emotionale Erpressung. Das werde ich mir mal durchlesen. Und wo war es denn sonst noch? Kontaktabbruch in Familien, das interessiert mich auch noch.
Das ist nochmal von vorhin. Das sind auch sehr spannende Bücher, wo man nochmal ganz viel einfach für seine eigene Arbeit rausziehen kann und wo man nochmal viele, viele neue Inspirationen bekommt und einfach das eigene Verständnis nochmal erweitert wird, ne?
Ja, danke, dass du das mit uns teilst und das auch sozusagen öffentlich hinstellst, sodass wir alle so ein paar Inspirationen bekommen haben und bekommen. Und das finde ich ganz toll. Hättest du auch für dich behalten können und, sag ich mal, nur ein 1-zu-1-Gespräch nach Vertragsunterschrift dann so das ganze Thema dann durchgeben. Nee, finde ich ganz toll. Ist ganz offen deine Seite, ganz transparent deine Arbeit. Und wer sich jetzt für dieses Thema interessiert, dem kann ich wirklich nur empfehlen, auf deinen Instagram-Account zu gehen, Kontakt mit dir aufzunehmen. Wie muss ich mir das nochmal vorstellen, wenn ich dann so ein Gespräch habe? Hast du ein Büro? Fährst du raus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich habe kein Büro. Ich fahre auch gerne zu den Kundinnen und Kunden hin. Oder wir vereinbaren entweder was bei mir oder wir finden Räumlichkeiten. Von der Kollegin kann ich zum Beispiel Räumlichkeiten auch mieten, wenn jemand eher sagt, er möchte so ganz aus dem eigenen raus. Und ja.
Cool.
Das ist möglich, genau.
Also super spannendes Thema. Ich sag mal an dieser Stelle ganz lieben Dank, Nina, dass du uns jetzt so ein bisschen Einblick da gegeben hast. Wenn ihr in Hahn, wie gesagt, Lust habt, da mehr zu erfahren, setzt euch mit Nina direkt in Verbindung. Ich werde es auf jeden Fall 2023 tun. Ich will da mal so 2, 3 Punkte mal geklärt haben oder mal so hinterfragen. Und ja, danke dafür, dass du das hier bei uns in Hahn anbietest. Ich wünsche dir da viel Erfolg und ja, ganz tolle Gespräche.
Vielen Dank. Danke für den wunderbaren Podcast.
Ich danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.